Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Judith Ebert, euer Podcast zum Thema Mut. Jede Menge mutige Menschen erzählen, was für sie Mut bedeutet und was sie Mutiges in ihrem Leben machen. Der Berliner Rufer Lewandowski, der klettert auf Hochhäuser, Kirchen und andere Gebäude, Hauptsache besonders hoch und besonders ungesichert. Ob das mutig ist, erzählt er uns. Und Pascal Keller hat eine 30-Tage-Mut-Challenge hinter sich gebracht und darüber berichtet. Außerdem ist Tobi im Gespräch. Tobi lebt in Berlin in einer offenen Beziehung. Was daran mutig ist, erklärt er uns. Viel Spaß!
Deutschlandfunk Nova.
Sich in 20 Metern Höhe an einem Kabel von einem Hausdach zum anderen hangeln. Ungesichert wohlgemerkt. Das ist nur so eine Sache, die Roofer machen. Roofer, das ist ein Pseudonym, beziehungsweise die Arbeit unter Pseudonym, ist eine Art von Extremsport, so nenne ich das jetzt mal. Ist nicht nur lebensgefährlich, ist, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, auch verboten. Und ich rede mit Lewandowski aus Berlin. Er ist Roofer und unter besagtem Pseudonym im Netz unterwegs. Heute Abend ist unsere Sendung über Mut. Ist deiner Meinung nach Roofen noch Mut oder ist es purer Leichtsinn auf der Suche nach Adrenalinkicks und krassen Fotos und Videos?
Guten Abend erstmal. Also, dass es Leichtsinn ist, würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Also ich persönlich.
Aber du kannst es ja auch.
Na, ich habe mich darauf vorbereitet und dafür viel trainiert. So. Also von Natur aus habe ich auch ein bisschen Höhenangst eigentlich gehabt früher.
Oha.
Als ich mit dem Hobby angefangen habe, wo ich das erste Mal auf Kräne geklettert bin, war es auch schon ein sehr hoher Adrenalinkick. Bin auch nicht jeden Kran bis zum Ende geklettert, weil es mir vielleicht zu windig war oder ich dem Material nicht vertraut habe. Aber ja, wie in jedem Hobby, umso länger man das macht, umso mehr Arbeit man reinsteckt und Erfahrung kriegt, wird man auch sicherer mit der Sache. Und mittlerweile traue ich mir mehr zu.
Okay, aber ist es mutig? Würdest du sagen, du bist mutig, weil du das machst?
Das müssen andere beurteilen, ob ich jetzt mutig... Ich würde mich selber nicht unbedingt als mutig jetzt so gern bezeichnen. Vielleicht ja. Ein bisschen. Also ich teste gern meine Grenze auf jeden Fall.
Okay. Was ist denn das Krasseste, was du bis jetzt gemacht hast? Wo bist du das Höchste, wo du hochgeklettert bist oder auch das Schwierigste vielleicht?
Also das Schwierigste und auch Enttäuschendste, aber auch ein tolles Erlebnis war vor kurzem, da waren wir im Donebach gewesen mit Urban NASA und Sir Lee. Das war das höchste Bauwerk in Deutschland, über 360 Meter. Das war ein abgespannter Sendemast. Da sind wir einen Tag vor der Sprengung vor ein paar Wochen hingefahren, weil wir nochmal da hoch wollten, weil wir alle nie da waren und es immer so ein Traum war von eigentlich jedem Roofer da mal hochzuklettern. Ich habe es leider nicht bis zum Ende geschafft. Wir hatten minus 10 Grad, extremen Wind. Und,
stimmt, das war ja noch arschkalt da.
Bei ca. 160 Meter musste ich zurück. Ich hatte keinen Windbreaker. Ich hatte nur 3 Baumwollpullover und der Wind ging durch. Und das war unpassend. Sir Lee ist bis nach oben. Ja.
Okay, und was hat der erzählt? Warum war es enttäuschend? Weil du gesagt hast, es war so enttäuschend. Oder war es enttäuschend, dass du nicht bis hochgekommen bist?
Es war enttäuschend, dass ich nicht bis hochgekommen bin. Weil letztendlich, als ich angefangen habe, vor knapp 3 Jahren mit dem Hobby, habe ich ein Video gesehen bei YouTube von den Graveyard Kids, wie sie da oben waren und dachte mir, ich muss unbedingt da hoch. Und zu der Zeit war ich auch krank gewesen. Ich hatte das mit dem Rücken gehabt und dann war eigentlich für mich klar, ich muss darauf hintrainieren, dass ich weit nach oben klettern kann. Mhm. Und das waren dann so meine Ziele, die ich mir gesetzt habe und bin dann quer durch Deutschland gefahren, um da hochzuklettern und es hat leider nicht gereicht.
Und jetzt ist das Ding abgerissen.
Das Ding wurde gesprengt einen Tag später, ja.
Ärgerlich.
Das ärgerlich, auf jeden Fall ärgerlich.
Ja, da musst du vielleicht ins Ausland fahren, dir noch was Höheres
suchen. Ich muss
suchen.
Ins Ausland auf jeden Fall auf und irgendwie nochmal die 360 Meter knacken.
Genau,
ja.
Auf jeden Fall. Ich habe dich in einem Video gesehen, da bist du rumgeklettert in einem Schriftzug in Berlin vom Berliner Kurier. Fand ich super cool, das Video. Schön mit Elektrobeats drunter und so. Und ist schon echt abgefahren, wenn man sich überlegt, ich müsste eigentlich einfach nur mal hochgucken und eventuell sehe ich da jemanden über meinem Kopf rumklettern.
Ja.
Da wart ihr doch auch mit einer ganzen Gruppe, ganz viele Mädels auch. Also wie viele Leute seid ihr denn so im Schnitt, wenn ihr da hochklettert?
Ich glaube, das Video, über was wir gerade reden, da waren wir zu dritt. Es war ein Kollege, der Basti.
Und ein Mädchen war, meine ich. Die hat, glaube ich, gefilmt.
Genau, die Mini war noch dabei und Basti. Basti ist da rumgeklettert, auch ein Fotograf, auch ein guter Kletterer. Und ja, es ist ein tolles Dach, wo wir da sind. Das ist echt spannend, da kann man viel klettern und Action machen. Ist ja nicht jedes Dach gleich, manchmal läuft man bis hoch, macht eine Tür auf und dann hat man ein gerades Dach und eine nette Aussicht. Manchmal muss man ein bisschen was dafür tun, aufs Dach zu kommen. Und wenn es dann spannend wird und ein bisschen Action ist, dann macht es auch mehr Spaß. Vor allen Dingen, wenn mehr Leute dabei sind.
Ja, aber die anderen müssen doch dann im Grunde genauso gut klettern können wie du. Die müssen ja mit hoch, oder?
Ja.
Wie trainiert ihr das?
Bei dem Spot war es jetzt so gewesen, ich bin vorgegangen und habe ein paar Türen dann aufgemacht für die anderen. Aber dann, da oben sind wir auch zusammen geklettert,
ja. Ja, aber da müsst ihr alle topfit sein. Was macht ihr denn, um da alle...
Genau. Also ja, genau, ich treffe mich auch nur mit Leuten, die das als Hobby machen. Also jetzt aus dem privaten Umfeld Leute mitnehmen zum Roofen, die sagen, hey, ich habe da mal Bock drauf, und dann mit denen irgendwo langklettern, was Gefährliches, will ich nicht verantworten. Ich treffe mich schon mit Leuten aus der Szene, und letztendlich weiß man ja auch, wenn ich jetzt vielleicht sehe ein bisschen, was der so macht oder über andere was höre, dann kann ich ja auch schon einschätzen, auf welchem Level der ist und ob der jetzt vielleicht für die Aktion auch passt. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht mit jemandem, der jetzt keinen Sport macht, auf den Turm klettern. Das mache ich dann mit Leuten, die sportlich sind. Und dann.
Aber sportlich sind reicht doch nicht, oder? Ich meine, du müsst doch bestimmt gezieltes Training machen, oder nicht? Das ist doch anstrengend,
da hochzugehen. Ich persönlich mache so Calisthenics mit eigenem Körpergewicht trainieren, viel Klimmzüge, Liegestütze, so bereite ich mich darauf vor.
Okay.
Trainiere meine Balance noch ein bisschen.
Sind dir auch schon mal Zweifel gekommen, während du, also jetzt natürlich bei deinem letzten Erlebnis sowieso, weil es kalt war, aber sind dir auch sonst schon mal Zweifel gekommen, dass du gedacht hast, nee, ich glaube, das mache ich nicht.
Ja, das habe ich schon öfter gehabt, wenn ich irgendwo hochgeklettert bin, dass ich zwischendurch mal so einen Punkt hatte, wo ich gesagt habe, oh, muss das sein? Ich kann auch wieder zurückgehen, zwingt mich ja keiner. Oder dass man vielleicht denkt, oh, es ist so windig, der Turm, der kippt jetzt um. Oder dann kriegt man vielleicht mal so einen kurzen Psycho, das kommt auch vorher, hatte ich auch schon gehabt.
Okay, und dann bist du zurück oder bist du bis jetzt immer hoch?
Na, ich habe auf jeden Fall gemerkt, wenn das so ein kleiner Psychoanfall ist, dann macht man einfach weiter und dann geht das auch schnell wieder weg.
Okay.
Aber es gab auch schon mal eine Situation, wo ich gesagt habe, oh, meine Knie sind ein bisschen schlottrig geworden, weil ich dachte, das Material hält nicht. Das war bei so einem schornsteinartigen Teil und dann bin ich wieder runtergegangen. Ja. Also
okay.
Du
gehst kein Risiko ein.
Es ist keine Mutprobe. Es ist ein Hobby, es soll Spaß machen.
Okay. Ja. Deine Mutter weiß, was du machst nachts, oder?
Meine Mama weiß alles, was ich mache.
Hervorragende Antwort. Meine Mama. Hätte auch sie du sagen können.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Einmal als Aktmodell zum Aktzeichnen gehen. Einmal die eigene Zukunft vorhersagen lassen. Einmal in eine Tantra-Klasse und alles über multiple Orgasmen lernen. Das sind nur 3 von 30 Sachen. Man muss sich der Pascal erstmal kaputt lachen, ne? Aber so ist es ja gewesen, da reden wir auch gleich drüber. Pascal Keller hat die in der letzten Zeit alle gemacht. Er ist 24, wollte eigentlich mal Topmanager werden. Dann bist du ausgestiegen, ne? Aus dem Hamsterrad. Und jetzt willst du, dass alle 20-somethings mutiger werden. So, auf einer Skala von 1 bis 19. Oder 20, ist mir egal. Pascal, wie mutig warst du denn, als du dir Mut, den Schriftzug hast, auf deinen Arm tätowieren lassen?
In dem Moment, als ich da lag und die Nadel so auf meinem Oberarm war.
Weiß ich nicht, ich sehe es ja nicht leider. Zeig's ja nicht.
Ich zeig's dir gleich mal.
Gut.
Also da hatte ich doch ziemlich die Hosen voll, weil ich war einer dieser Menschen, der gesagt hat, was? Tattoo ist voll lächerlich, braucht man nicht. Wenn man sich einen Spruch, wenn man einen Spruch toll findet, dann hängt man sich den an die Wand. Deswegen, ich war immer kontra Tattoos. Mache ich mir hier in Berlin wahrscheinlich keine Freunde damit, aber für mich war das ein No-Go und in dem Fall war das eine Riesenüberwindung für mich, da mir für immer etwas auf die Haut tätowieren zu lassen.
Ja, aber wie groß ist denn das Ding? 5 cm oder?
Ja, es ist nicht groß. Für ein erstes Tattoo ist es ganz okay.
Kann man auch ganz schnell wieder weglasern lassen dann, ne?
Nein, das bleibt jetzt.
Ja, auf jeden Fall, ist klar. Also, du machst ganz viele Videos, du hast ganz viele Videos gemacht für deinen Challenges, unter anderem besagte Tattoo-Session. Dann hast du Speed-Dating gemacht mit deiner Freundin, was ich ein bisschen komisch finde, wenn ich ehrlich bin. Dann bist du in der U-Bahn gefahren, aber natürlich ohne Hose, aber mit Schlüppi an. Ne?
So ist das.
Du hast dir die Haare blondiert. Wie denkst du, macht das deinen gleichaltrigen Mut, wenn du solche Sachen machst?
Ich glaube, in erster Linie macht es ihnen Mut zu sehen, dass auch ungewöhnliche Ideen oder ungewöhnliche Sachen, die vielleicht nicht normal sind, dass die ganz spannend sein können. Und das habe ich in den Videos gezeigt. Also ich hatte bei vielen, vielen dieser Challenges eine richtig, richtig gute Erfahrung gemacht, Erinnerungen gemacht, über die ich heute in Vorträgen erzählen kann. Ne? Geschichten gesammelt, die nicht nur für mich spannend sind, sondern für viele andere junge Menschen spannend sind. Und das ist eigentlich im Prinzip, was das Leben ausmacht. Ja, mal außergewöhnliche Dinge zu machen, aus der Komfortzone rauszugehen und sich mal etwas zu trauen, mal mutig zu sein und ein Risiko einzugehen. Und das wollte ich eigentlich mit dieser Challenge zeigen. Hey, traut euch, wenn ihr eine verrückte Idee habt, und setzt sie einfach mal um.
Ja, aber also, es hat sich doch schon Eminem die Haare blondiert.
Ja, und ich sag dir, als
der
ich
sah gut aus.
Ja, und als ich damals dort war, ich wusste ja gar nicht, was ich machen soll. Und dann haben wir bei Google eingegeben, Man Blond, und die erste Frisur war von Justin Bieber. Und ich sagte, ich hätte gerne meine Haare wie Justin Bieber. Und so bin ich blond geworden.
Ja, das ist aber ja nicht zum Nachteil, denke ich, wenn man aussieht wie Justin Bieber.
Ja gut, ich habe jetzt auch noch ein
Tattoo. Du hast ja auch Tattoo, genau. Das geht ja genau in die Richtung. Achso, deswegen hast du das gemacht. Genau, du wolltest eigentlich Justin Bieber werden. Verstehe. Okay, nee, aber okay, du willst also, dass die 20-somethings merken, egal was man macht, Hauptsache man geht mal raus aus der Komfortzone. Das ist für dich dann auch Mut, deine Definition von Mut?
Nein,
rausgehen aus der Komfortzone?
Ja, das wäre so ein bisschen die Waschlappendefinition so aus der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich sage, nee, ich glaube, Mut ist etwas zu tun, vor dem du Angst hast, ja, und das trotzdem zu tun, trotz dieser Angst ist zu tun, aus meiner Sicht, ja, und Mut passiert eigentlich dann, wenn du dir im Prinzip, wenn du merkst, oh, da könnte jetzt etwas sein, das unangenehm für mich werden könnte, und dann ist trotzdem zu tun und zu merken, hey, es war gar nicht so schlimm, wie ich mir es im Vorfeld ausgemalt hatte. Und das ist für mich eine mutige Sache.
Okay, welche deiner Challenges hat dir am meisten wehgetan? Welche war am schwierigsten?
Wehgetan? Im körperlichen Sinne?
Nee, ich meine auch seelisch. Geht ja auch
emotional. Also ich hatte viel darüber nachgedacht, weil natürlich alle darüber sprechen. Also körperlich gab es da einige. Aber was so emotional mich am meisten aufgewühlt hat, war tatsächlich, ich habe einen offenen, ehrlichen Brief an meine Eltern geschrieben. Ja, das klingt jetzt erstmal so, ja, hat er einen Brief an seine Eltern geschrieben, was ist da mutig dran? Aber wer jetzt auch immer hier zuhört, wann habt ihr euren Eltern zum letzten Mal gesagt, was ihr eigentlich von ihnen hält? Also was ihr für sie fühlt und was ihr sie wertschätzt und was ihr euch gerne mal gewünscht hättet von ihnen. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mich hingesetzt, ich habe alles aufgeschrieben, was ich immer mal sagen wollte, was ich aber nie gesagt hatte, weil ich Angst davor hatte, was sie vielleicht denken und dass das vielleicht unsere Beziehung verändern könnte. Und es hat auch unsere Beziehung verändert, aber zum Positiven. Und im Nachhinein bin ich total froh, dass ich das gemacht habe. Es war echt eine komische Erfahrung, das alles mal aufzuschreiben und das auch öffentlich zu machen. Also man kann diesen ganzen Brief in meinem Video lesen. Und es hat super, super viele Menschen bewegt. Es hat sie inspiriert, das auch zu schreiben für ihre Eltern in eine ganz andere Art und Weise. Und eigentlich im Prinzip ist es das, was ich mit der Challenge machen wollte. Andere junge Leute inspirieren, das zu tun oder mal etwas auszuprobieren, wo sie vielleicht sonst nicht selbst drauf gekommen wären.
Man merkt es auch, du bist immer noch ein bisschen aufgeregt deswegen, ne?
Ja. Also das ist immer, wenn ich darüber nachdenke und auch jetzt mit meinen Eltern darüber rede, meine Eltern waren nicht so cool damit, dass ich all diese Challenges mache. Gerade meine Mutter, die eine sehr emotionale Mutter ist. Aber jetzt, nach diesem Brief, haben wir irgendwie ein ganz anderes Verhältnis. Also es ist viel offener geworden, es ist viel entspannter geworden und sie haben wirklich akzeptiert, hey, der Pascal ist auf seinem eigenen Weg und das finden wir zwar nicht immer richtig cool, aber wir unterstützen ihn, wir respektieren ihn und das ist für mich das Wichtigste.
Abschließend hätte ich noch eine Frage. Waren die beim Tantra-Kurs eigentlich alle angezogen? Oder habt ihr euch irgendwann auch mal ausgezogen, wie es sich gehört für so einen schönen Tantra-Kurs?
Also, ja, wir waren ja nicht im KitKat-Club.
Nee, da müsst ihr auch nicht in Tantra, es macht man eigentlich nackt.
Nee, Quatsch. Also wir waren so halb ausgezogen, würde ich mal sagen. Aber es war jetzt nicht so eine extreme Tantra-Klasse, wie ich mir es vorgestellt habe. Also, dass jetzt alle komplett nackt waren, sondern es war eine sehr entspannte Atmosphäre. Und es war auch so gedacht, dass wir nur zur Hälfte ausgezogen sind, aber dafür viel, viel Körperkontakt haben. Ja, und das war für mich eine super Challenge. Also ich bin danach mit so einem riesen Grinsen rausgegangen. Man sollte sich viel öfter mal umarmen und sich mal einfach in den Arm liegen.
Ja.
Das war total schön.
Eigentlich. Alles klar. Pascal Keller, unser Romantiker, 24 Jahre alt, lebt in Berlin, YouTuber und Blogger, hat eine Challenge gemacht. 30 Tage lang war er sehr mutig. Könnt ihr alles nachgucken auf YouTube und auf dem eigenen Blog von Pascal Keller.com. Und Pascal, ja, wenn dir noch was Schönes einfallen lässt, kommst du wieder vorbei.
Ja. Dann es gibt noch genügend Challenges, die ich vielleicht dieses Jahr angehen werde.
Wunderbar, tschüss, schönen Abend.
Danke.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Einmal ist keinmal. Was uns nicht umbringt, macht uns härter. Das sind ja so lauter schlaue Sprüche rund um den Seitensprung. Lauter Sprüche, die sagen, ach, so ein Seitensprung, das ist ja eine 1000 Jahre alte Institution quasi. Irgendwann passiert der halt mal zwangsläufig in jeder Beziehung. Also warum nicht gleich von monogam auf offene Beziehung umstellen? Wir reden ja heute Abend über Mut. Eine offene Beziehung zu leben, das ist mutig. Immerhin gestehen beide Partner dem anderen mehr Freiheiten zu als in einer monogamen Beziehung. Ich habe mit Tobi gesprochen, der lebt in einer offenen Beziehung mit seiner Freundin und ich habe ihn gefragt, ihr führt eine offene Beziehung. Wie definiert ihr zwei das denn?
Naja, also wir definieren das schon so, dass wir vor allen Dingen sagen, dass wir sexuell nicht, wie soll man sagen, geschlossen sind. Das heißt, dass wir Sex mit anderen Partnerinnen und Partnern haben. Und es gibt andere Partnerschaften, die auch offen sind. Die sind dann nicht nur sexuell offen, sondern auch, wie soll man sagen, in Liebesbeziehungen mit anderen Partnern. Die beschreiben sich dann als Polyamor. Und wir sind tendenziell irgendwo dazwischen, aber verstärkt vor allen Dingen tatsächlich mit der Idee, dass eine ernsthafte Liebesbeziehung hat und eine tiefe Beziehung, in dem Sinne auch wirklich auch eine committete Beziehung, ne, hat und trotzdem sich die Lust auf andere deshalb nicht versagen muss, sondern im Gegenteil, dass das Teilen von Sexualität mit anderen eben auch eine Form von Bestärkung sein kann, ne, der ersten Beziehung.
Habt ihr auch zusammen Sex mit anderen oder ist das eine getrennte Sache?
Sowohl als auch.
Okay.
Also wir haben eine individuelle Sexualität und eine gemeinsam geteilte Sexualität.
Habt ihr euch bestimmte Regeln auferlegt, wie ihr das hinkriegt, dass ihr euch nicht möglichst wenig verletzt in dieser Konstellation, dass ihr sagt, keine Ahnung, wir erzählen uns alles, wir machen Dates mit anderen Leuten am liebsten dienstags und donnerstags, damit man den anderen nicht überrascht bei irgendwas, wo der vielleicht ungestört sein möchte, weil man früher nach Hause kommt oder so. Ja. Ne? Kann ja alles passieren, wenn man das so völlig ungeregelt macht, oder?
Nee, das ist richtig. Du hast vollkommen recht. Also das ist auch eine Erfahrung, die wir so als Partnerschaft so in der Zeit dann auch gemacht haben. Ich sage jetzt mal, das Logistik. Ja?
Logistik ist schön, ja.
Ja, es ist so ein bisschen, es ist unromantisch, aber in gewisser Weise ist das auch Teil der Idee, ja, dass man sagt, dass man so etwas halt planen muss und dass man vor allen Dingen, wenn man das als eine respektvolle, anerkennende Praxis vollziehen will, diese offene Beziehung, dass man da auch tatsächlich Grenzen setzt. Und so verstehe ich auch tatsächlich diese Idee einer primären Partnerschaft. Also obwohl man mit anderen sexuell intim ist, habe ich eine primäre Partnerin, die setzt halt auch gewisse Strukturen. Ja, das heißt, setzt einfach dann auch in dem Sinne das, was für andere dann möglich ist.
Ja, aber du kannst doch nicht ausschließen, dass du dich bei einem One-Night-Stand, das kann ja so angedacht sein, wie er will als One-Night-Stand, dass du da nicht total geflasht bist von deinem One-Night-Stand, dass du denkst, eigentlich ist der oder die doch viel cooler für eine Primärbeziehung. Das Risiko erhöht sich ja dadurch, dass man mit anderen Leuten in Intimkontakt kommt.
Das ist, glaube ich, das Vorurteil von Monos. Also von Leuten, die im monogamen
Beziehung. Du weißt doch gar nicht, ob ich Mono bin. Entschuldigung bitte. Das weißt du doch jetzt hier. Also setzt das einfach voraus.
Nee, also tatsächlich ist es so, klar, dass man ja nicht nur selber merkt, dass andere Leute auch total interessant sind und großartig und auch sehr sexy sind und man auch einfach Begierde hat und Lust hat auf andere, sondern natürlich auch, dass der Partner oder die Partnerin das ebenfalls so hat. Ne? Und das ernst zu nehmen und auch als nicht nur als eine Bedrohung und als irgendwie was Auszuschließendes und ja, das darf nicht sein, mäßiges zu begreifen, sondern irgendwie auch als eine Herausforderung, die auch neue Formen von Verbindung und neue Tiefen, also tiefere Verbindung produzieren kann, das so umzudeuten, ne? Interpretieren durch kommunikatives Miteinander, durch viel Reden, durch viel einfach darüber reden, was man tut und warum man tut, was man tut.
Okay.
Das ist so das Ziel. Ne?
Mhm. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, du bist doch bestimmt auch manchmal eifersüchtig oder deine Freundin ist vielleicht auch manchmal eifersüchtig oder nicht?
Also wir sind beide nicht frei von Eifersucht, keineswegs. Und ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, dass eine gelingende offene Beziehung darin besteht, dass man frei ist von Eifersucht. Also ich glaube, man kann sowieso nur eine offene Beziehung führen, wenn man Eifersucht als einen Bestandteil auch der eigenen Intimität und Sexualität und ja, das würde man sagen, Intimen in der Weltseins begreift. Und ich mich frage, was ist es eigentlich genau, was mich stört, ja, an der Vorstellung oder an dem Wissen, dass meine Partnerin mit einem anderen Mann in die Kiste steigt, dass man dann, wenn man sich diese Frage ernsthaft stellt, eigentlich merkt, dass es dann oft die eigenen Unsicherheiten sind, die man da so quasi über den Umweg des anderen eigentlich zum Thema hat. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann wird die Eifersucht kleiner und sie wird handhabbar und sie wird halt letztlich auch, ja, ein verliert ihre, wie soll man sagen, absolute Macht über einen, um es mal so ein bisschen pathetisch zu sagen.
Würdest du dich selber als mutig einschätzen, weil du eine offene Beziehung lebst? Das ist ja offenbar stressiger als ganz normal zu leben so.
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Offensein oder das Öffnen einer Beziehung ein hohes Maß an Verletzlichkeit aussetzt, weil man natürlich die eigenen Unsicherheiten und Ängste auch zum Thema macht und das heißt, man muss sie auch irgendwo erstmal anerkennen und wenn man das als Mut begreifen möchte, ja dann irgendwo vielleicht, ja.
Mut, heute Abend unser Thema. Tobi aus Berlin hat erzählt, was für ihn an seiner offenen Beziehung Mut erfordert.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
München. Der ehemalige Nationaltorhüter Oliver Kahn verklagt den Torwart-Handschuhhersteller Titan, weil er Namensrechte verletzt sieht. Nach Angaben des Münchner Landgerichts I verlangt Kahn von dem Hersteller, die Namensnutzung zu unterlassen und Schadenersatz zu zahlen. Die Begründung der Klage: er habe ältere Rechte an dem Namen Titan.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.